Der Herr ist auferstanden. Leute, das ist der Gruß, mit dem sich Christen an dem heutigen Tag auf der ganzen Welt begrüßen. Also immer in anderen Sprachen, aber ne, schön, dass wir das auch in Oberhausen machen. Ostern ist Hoffnung. Ostern ist Hoffnung. Es soll um Hoffnung gehen. Das ist Hoffnung. Der Friedhelm kann es nicht sehen. Das ist eine Eintrittskarte für Max Giesinger. Wer kennt Max Giesinger? Oh, so viele. Sehr gut. Also ein deutscher Sänger, Musiker, kann mehrere Instrumente spielen. Und jetzt muss ich überlegen, wer hat das wem geschenkt? Ich habe es dir geschenkt. Ich hab's der Elke geschenkt. Ne? Und zwar am 27. März 2020, könnt ihr euch dunkel erinnern, was so, da ging das los, ne? Und deswegen ist das Konzert ausgefallen. Es wurde verschoben. Es wurde verschoben auf den November 20, weil man im Frühjahr dachte, naja, Corona, 1, 2, 3 Wochen, dann ist das durch. Ne? Im November müsste es eigentlich klar gehen. Im November 20 ist es verschoben worden. Im November 20 wurde es wieder verschoben. Auf den April 21. Und die Hoffnung war wieder da. April 21. Und wisst ihr, was im April 21 war? Es war irgendwie immer noch Corona und es wurde wieder verschoben. Es wurde wieder verschoben auf den April 22. Und die Hoffnung war wieder da. Und wisst ihr, was im April 22 war? Genau, woher wisst ihr? Es wurde wieder verschoben und die Hoffnung war wieder da. Es wurde in den April 23 verschoben. April 23. Und die Hoffnung war wieder da. Jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Hoffnung, ein großes Thema, aber manchmal auch ein handgreifliches Thema für die Jünger. Was muss das für ein Fest gewesen sein? Als die Jünger festgestellt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass ihr Herr und Meister und Lehrer wieder lebt. Wahnsinnig, unglaublich, diese Riesenfreude und diese Riesenhoffnung. Es geht doch weiter. Es ist nicht alles zu Ende, es geht irgendwie weiter scheinbar, wenn dieser Jesus wieder lebt. Hoffnung war plötzlich wieder da. So wie das Günther vorgelesen hat, ne? So, sie haben sich versteckt. Und dann plötzlich sind sie rausgekommen aus diesem Versteck in Jerusalem und Hoffnung war wieder da. Hoffnung, ein schönes Wort, auch ein bisschen ein romantisches Wort. Es klingt so ganz unschuldig und so ganz lieb. Hoffnung. Manchmal kann Hoffnung aber auch unbequem sein. Was löst es in dir aus, wenn ich dich frage, bist du voller Hoffnung für die Zukunft? Oh, die ersten nicken schon, ja. Wofür brennt dein Herz? Hast du echten Lebensmut? Ich will nicht, dass wir aus irgendwelchem Pflichtbewusstsein diese Antworten so aus frommer Perspektive sofort mit Ja beantworten. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das vielleicht auch nicht unbedingt bei jeder dieser Fragen. Aber nochmal zurück zu Jesus. Kurz vorher sah seine Situation noch sehr, sehr viel ungünstiger aus. Die Freunde von Jesus hatten damals, als sie sich Jesus angeschlossen hatten, alles stehen und liegen gelassen. Ihr soziales Umfeld, ihre Arbeit, Petrus seine Frau, ihr Hab und Gut. Aber, das dürfen wir auch nicht vergessen, es war auch eine kleine Auszeichnung, wenn ein Lehrer damals Leute, Handwerker, berief, heißt es, Präteritum, ihm nachzufolgen, in seine Schule zu gehen, dann war das selbstverständlich, dass man diesen Karriereschritt wählte. Trotzdem haben sie alles auf diese eine Karte gesetzt, auf diesen einen Jesus, ihre ganze Hoffnung, dass sich etwas verändert. Und sie haben viel mit Jesus erlebt. Jesus hatte sie in die Pläne seines Vaters eingeweiht von der Rettung der Welt. Aber wenn wir die Evangelien lesen, so richtig verstanden haben sie das nicht. Auch was ihre Rolle dabei wäre. Und trotzdem, sie brannten für Jesus und seine Botschaft vom Reich Gottes, von Gottes neuer Welt. Und sie wären die Ersten, die das sehen könnten, erleben könnten. Vielleicht sogar die Minister in diesem neuen Königreich. Sie brannten für Jesus und seine Botschaft und seine neue Welt. Und dann Karfreitag. Wird dieser Jesus einfach hingerichtet? Da war die Hoffnung aber ganz klein, verschoben. Und nicht nur auf ein oder zwei Jahre später, sondern ich glaube, die Hoffnung, die war ziemlich erloschen. Für seine Nachfolge bedeutete dieser Tod von Jesus am Kreuz das Aus, eine Niederlage. 3 Jahre hatten sie investiert in diesen Mann, in diesen Rabbi, in diesen Propheten, in diesen Sohn Gottes. Und dann stirbt er. Und das war's. Ende. Es waren 3 gute Jahre, so im Rückblick gesehen. Ja, es waren 3 Jahre, da haben wir viel gelernt. Da haben wir viel erlebt mit Jesus, viele Heilungen gesehen. Wir haben Gott gesehen. Ja. Aber jetzt aus. Karsamstag, auch noch nicht viel besser. Keiner von seinen Jüngern versuchte am Karsamstag irgendetwas zu retten. Keiner versuchte das, was Jesus begonnen hatte, irgendwie auf eigene Faust fortzusetzen, selbst in die Hand zu nehmen, seine Pläne weiterzuführen, wenigstens seine guten Lehren am Leben irgendwie zu erhalten. Wie auch, die Hoffnung war verloren. Das Feuer in ihnen war erloschen. Während manche am Sonntagmorgen noch unter Schock standen, trauerten oder sich versteckt hatten, um nicht wie Jesus genauso verurteilt zu werden. Bist du nicht einer von denen, der mit diesem Jesus zusammen war? Nein, ihr irrt euch. Ich doch nicht. Sie waren mit Jesus in die Stadt gekommen und jetzt? Das Feuer war aus. Hat sich die Otti so viel Mühe gemacht, die anzuzünden, aber das Feuer war aus. Vielleicht kennst du solche dunklen Momente in deinem Leben, vielleicht nicht solche, aber andere dunkle Momente in deinem Leben, wo das Feuer irgendwie aus zu sein scheint, wo du nicht weißt, wie es weitergeht mit der Gesundheit. Mal ist es so, mal ist es so. Die Hoffnung dümpelt so vor sich dahin. Ich komme nicht umhin, dieses berühmteste Sprichwort zum Thema Hoffnung an der Stelle zu nennen. Was ist das berühmteste Sprichwort? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Das ist für uns Deutsche so, das hören wir einmal am Tag, ne? Und geben es vielleicht auch einmal am Tag weiter. Wie ist es denn mit deiner Hoffnung, die du vielleicht in eine Beziehung zu einem anderen Menschen gelegt hast und dann ist die gescheitert und eine schmerzhafte Trennung steht an? Oder du hast deine ganze Hoffnung in Gott gelegt, dass er für eine konkrete Situation hilft, eingreift, etwas verändert und du betest dir den Mund wund und es passiert nichts. Du betest für jemanden, der krank ist, an Krebs erkrankt ist, aber die Heilung ist ganz weit weg. Und dann kommt auch noch ein Ukraine-Krieg dazwischen, Inflation, steigende Preise. Wo soll das alles noch hinführen? Heizungen sollen getauscht werden. Wer soll das alles bezahlen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann diese beiden Emmaus-Jünger gut verstehen, die auf dem Weg nach Hause waren, aus Jerusalem raus. War wichtig, war interessant, war gut, was wir da erlebt haben. Aber jetzt, der Ofen ist aus, das Feuer ist aus, die Hoffnung liegt vielleicht im Alltag, in einem Neubeginn, in der Rückkehr in das alte Leben. Jetzt denkst du vielleicht an die Momente, in denen Jesus seinen Nachfolgern vor seinem Tod erklärt hat, dass das alles so kommen muss. Und auch die beiden Emmaus-Jünger hätten doch noch kurz abwarten können, ob nicht doch noch ein Wunder passiert, bevor sie zurückkehren nach Emmaus in ihre alte Heimat. Aus unserer heutigen Perspektive ist das leicht. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Das feiern wir heute. Deswegen treffen wir uns heute. Ich meine, heute ist Sonntag, wir hätten uns wahrscheinlich sowieso getroffen, aber es fühlt sich doch ganz anders an. Und das ist das große Problem mit der Hoffnungslosigkeit. Man kann leicht reden, wenn man nicht selber in so einer hoffnungslosen Situation steckt. Hey, alles wird gut. Wart's ab. Gott wird schon alles richten. Wer weiß, für was das alles noch gut ist. Kopf hoch, das Leben geht weiter. Es gibt eine Menge Worte, die wir gern mal anderen sagen, die uns gesagt werden, die auch so ein bisschen Hilflosigkeit ausdrücken für die richtigen Worte. Immerhin müsstest du doch Hoffnung haben, denn du hast von dieser Hoffnung schon gehört. Du bist doch ein guter Christ. Kennst du solche Gedanken? Und ich nenne diese Hoffnung, die diese eben genannten Worte so beschreibt, mal die romantische Hoffnung. Alles gut. Alles gut ist der meist, meiner Meinung nach, der meist benutzte Satz momentan. Wenn sich zwei Menschen treffen und es gibt irgend so einen ganz kleinen Hauch eines Missverständnisses, zack, wird alles gut. Müsst ihr mal darauf achten. Zählt mal in der kommenden Woche, wie oft alles gut gesagt wird. Ist der Hammer. Alles gut, die romantische Hoffnung. Die romantische Hoffnung sagt, hoffentlich wird alles gut. Ach, es wird schon gut werden. Irgendwie. Das klingt doch schön, oder? Das bringt doch etwas. Das macht vielleicht den Unterschied. Aber hat das die wirkliche Kraft, mich aus einer hoffnungslosen Situation herauszuholen? Dieses gut gemeinte, alles gut, alles wird gut? Für manche Situationen mag es passen, wird es reichen, für manche nicht. Aber ist das die Hoffnung, nach der wir suchen? Ist das die Osterhoffnung? Wenn wir schauen, wie es bei den Emmaus-Jüngern weiterging, nachdem sie erst nicht erkannt haben, wer da zu ihnen geredet hat, dann sehen wir, dann gab es diese Situation, wo sie erkannt haben, oh, so wie der das Brot bricht, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das habe ich irgendwo schon mal gesehen, ein Déjà-vu. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und eine erste Hoffnungsflamme kam in dem einen vielleicht auf. Jetzt ist die Hoffnung am Ende. Ah, die Otti hat ein eigenes. Ah. Hoffentlich funktioniert das von der Otti, aber danke. Und auch der andere sah auf den, der das Brot so ganz eigen brach. und dachte sich, das habe ich schon mal gesehen. Das kommt mir bekannt vor. Und deswegen heißt es in dem Text, vorher noch, ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn noch nicht erkannten. Aber als sie dann zusammensaßen, zu Abend aßen und gesehen haben, wie Jesus das Brot brach, dann fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkannten mit einmal, wow, dieses Feuer ist doch noch da in uns und es brennt wieder und das ist dieser Jesus und das kann fast nicht sein, er lebt, er muss auferstanden sein, wenn er uns hier begegnet. Ihr Unverständigen, sagt Jesus am Anfang, hätten die beiden nicht doch noch abwarten sollen, ob sich doch noch was tut in Jerusalem? Haben sie zu früh aufgegeben? Er legte ihnen da anhand von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Eine richtig fette Exegese zum Abend, mit der letzten Kraft. Von Jerusalem nach Emmaus, das ist ein Stück, ich habe es wieder vergessen, aber ich habe es mal nachgeguckt, da geht man eine Weile, da ist man eine Weile unterwegs. Die beiden waren garantiert müde, die haben gedacht, nach dem Abendessen ab in die Koje, ab in die Falle, schnell ausruhen und das alles hinter uns lassen. Eine Nacht durchschlafen, dann wird es schon besser werden. Aber am Ende dieses Textes heißt es, da wurden ihnen ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und das Feuer begann wieder erneut zu lodern und die Hoffnung war wieder da. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Das Unmögliche nun doch noch möglich geworden. Gerade noch waren sie die großen Verlierer, geknickt, depressiv, traurig, ohne Hoffnung, ohne Feuer. Und jetzt ist die ganze Hoffnung wieder da. Alles das, was Jesus gesagt hat zum Reich Gottes. Sie beschreiben dieses Gefühl mit den Worten, brannte nicht unser Herz in uns, als wir unterwegs waren mit uns? Und er mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erklärte, auslegte? Ja, es brannte. Und dieses Brennen hat neuen Zündstoff bekommen. Und das führt dazu, dass ihre Müdigkeit wie weggeblasen war. Ihr eigentliches Vorhaben, früh zu Bett zu gehen und alles hinter sich zu lassen, war weg. Sie machten sich noch in der Nacht auf. Und nachts, das ist nicht so schön beleuchtet, wie die meisten Wege. Wenn ich mit dem Fahrrad abends zum Beispiel aus der Gemeinde nach Hause fahre, da habe ich so, das letzte Stück führt durch an so Gärten vorbei, einen unbeleuchteten Weg. Und ich denke mir manchmal, hoffentlich wird es gut gehen. Ne? So, es ist nicht so schön, ne? So durch unbeleuchtete Gegenden zu gehen. Aber den beiden war das völlig egal. Das Feuer in ihnen brannte so hell, dass sie wahrscheinlich diesen Weg nach Jerusalem, diese vielen Kilometer, locker gesehen haben. Dieses Ostererlebnis, diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, ist der große Wendepunkt im Leben von den beiden und im Leben von vielen Menschen. Der Sieg von Jesus über den Tod. Das Feuer der Hoffnung brannte wieder in ihnen. Es brannte vor Freude, denn ihr Jesus war wieder am Leben. Es brannte für seine Botschaft von einer besseren Welt. Auf einmal war sie doch noch möglich geworden, die Sache mit dem Reich Gottes. Nicht abgehakt, nicht abgeschrieben. Es brannte für ein Leben in der Nachfolge von diesem Jesus. Und das ist der Punkt, der auch uns betrifft. Brennen wir in der Nachfolge? Brennen wir dafür, diesem Jesus nachzufolgen? Oder ist es auch ein Teil meines Lebens? Morgens frühstücke ich und dann lese ich eine Andacht. Das gehört dazu. Das passt auch schön zusammen. Da habe ich ein bisschen Zeit. und dann lege ich das zur Seite und dann kümmere ich mich wieder um die weltlichen Dinge. Das ist so ein Programmpunkt in meinem Leben. Das Lesen einer Andacht und ein kurzes Gebet, das gehört dazu, das hat sich bewährt. Ist Jesus ein Teil meines Lebens oder ist er der Herr in meinem Leben? Und deswegen glaube ich, dass es natürlich nicht um diese romantische Hoffnung geht. Ist die PowerPoint nicht angekommen? Nee, ne? Mir fällt nämlich gerade ein, ich wollte euch diese beiden Begriffe zeigen. Hatte ich dem Pascal noch geschickt. Romantische Hoffnung, alles ist gut, ist ein Anfang, ist nicht schlecht, aber ist nicht das Eigentliche, ist nicht das, was die Osterhoffnung, diese Auferstehungshoffnung ausdrücken möchte, was Gott damit ausdrücken möchte, sondern alles ist möglich und ich nenne es eine dauerhafte Hoffnung. Alles ist möglich, eine dauerhafte Hoffnung. Und diese Hoffnung hängt mit der Auferstehung von Jesus zusammen. Seit 2000 Jahren feiern Christen weltweit das Fest der Auferstehung. Die große Freude von damals, die flammt vielleicht an Ostern auf. Ostermontag ist wieder schon so ein Tag, da können wir schon ein bisschen weniger mit anfangen. Ist noch ein Feiertag, schön, ne, aber irgendwie beginnt das dann schon wieder ein bisschen abzuebben, abzubröckeln. Wer von euch hat schon mal eine Totenauferweckung miterlebt? Keiner? Niemand von uns war damals am ersten Ostersonntag dabei und hat den auferstandenen Jesus wirklich selber getroffen. Und das bedeutet, das ist eigentlich eine Auszeichnung für uns, wir haben ihn nicht gesehen, wie diese vielen Zeugen, von denen das Neue Testament die Evangelien berichten, sondern wir glauben, ohne gesehen zu haben. Die Emmaus-Jünger haben erst nicht gesehen, dann haben sie ihn gesehen, erkannt und dann haben sie geglaubt. Und das finden wir natürlich genial und ne, es hat Matthäus aufgeschrieben und wir freuen uns darüber. Aber eigentlich ist für uns die spannende Herausforderung, zu glauben ohne zu sehen. Und dafür brauchen wir Hoffnung und dafür brauchen wir diese dauerhafte Hoffnung. Mit der Auferstehung von Jesus ist eine größere als eine romantische Hoffnung verbunden. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er einmal stirbt. Das bedeutet, Jesus verspricht uns ein ewiges Leben. Aus dem hoffnungslosen Nichts geht mehr, ist ein Alles ist möglich geworden. Und unsere Aufgabe in unserer Zeit hier, nicht nur an dem heutigen Ostersonntag, ist es, diesen Spagat im Leben umzusetzen und immer in die Richtung Hoffnung zu gehen, dauerhafte Hoffnung. Aus dem hoffnungslosen Nichts geht mehr, in den verschiedenen Situationen, hin zu dem großen Vorbild, das Jesus gegeben hat, alles ist möglich, selbst der Tod ist überwindbar. Und ich glaube, Gott gibt uns jede Menge kleine Gelegenheiten, das zu trainieren, das zu testen von nichts geht mehr, hin zu alles ist möglich. Manchmal reicht unser Glaube, unsere Hoffnung nicht aus, um für dieses alles ist möglich. Manchmal stecken wir so mittendrin und sagen, naja, wenn es gut läuft, wenn alle Faktoren zusammenpassen, wenn Gott noch seinen Segen dazu gibt, ne, so dann vielleicht. Aber ich glaube, es geht darum, dass Gott uns einlädt, an dem Ostersonntag diese dauerhafte Hoffnung zu entdecken und anzuwenden, zu trainieren. Und die Auferstehung ist sozusagen der Startschuss dafür. Jesus zeigt uns aus dem nichts geht mehr, durch die Überwindung des Todes, durch diese Auferstehung, alles ist möglich, wenn wir uns an Gott klammern, wenn wir diesem Jesus vertrauen. Die dauerhafte Hoffnung nimmt eine neue Perspektive ein. Wenn du diese dauerhafte Hoffnung hast, dann kannst du in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt davon ausgehen, dass das Gute bereits über das Böse gesiegt hat, auch wenn du es vielleicht noch nicht so sehen kannst. Wer dauerhafte Hoffnung hat, der weiß, auch wenn meine Situation gerade aussichtslos erscheint, ist das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen. Diese dauerhafte Hoffnung ist auch mutig. Wenn du dauerhafte Hoffnung hast, setzt du nicht auf deine eigenen Stärken, Fähigkeiten, sondern auf die Möglichkeiten Gottes. Du weißt, ihm ist alles möglich. Und er möchte das auch in deinem Leben anwenden, praktizieren, uns zum Staunen bringen. Und dauerhafte Hoffnung ist geduldig. Die Versprechen, die Jesus über das Reich Gottes macht, sind bereits angebrochen. Vieles davon ist noch nicht erfüllt. Aber wer diese dauerhafte Hoffnung hat, bleibt geduldig daran und glaubt und hofft, dass Gott sein Reich aufrichten wird. Ob wir es zu Lebzeiten noch erleben oder nicht. Dauerhafte Hoffnung gibt nicht auf. Nicht nach 7-mal aufhören und sagen, jetzt habe ich aber genug gebetet für den, jetzt ist er immer noch krank, jetzt höre ich auf. Und der Schlüssel für die Emmaus-Jünger und auch für uns, zu dieser dauerhaften Hoffnung zu kommen, ist die Begegnung mit Jesus und das Erkennen, wer Jesus ist. Die Begegnung mit Jesus ist das eine. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal Jesus, also nicht persönlich in echt, aber ne, eine Begegnung gehabt mit ihm. Das hatten die Emmaus-Jünger auch. Und dann kam aber noch dazu bei ihnen als Turbofaktor, als Katalysator. Sie haben ihn nicht nur getroffen, vielleicht hat der ein oder andere so dumpf im Hinterkopf gehabt, ein bisschen ähnlich sieht er vielleicht dem, an wen erinnert er mich denn? Ach, keine Ahnung, ne? Und dann erzählt er weiter und ich bin vielleicht theologisch gefangen in dem, was der da erzählt. Sondern sie haben ihn nicht nur begegnet, sondern sie haben ihn erkannt. Dann zu Hause dann. Es ist dieser Jesus. Und wenn er das ist, dann muss er ja auferstanden sein. Der Schlüssel ist die Begegnung und das Erkennen mit Jesus. Und drei von uns im Raum haben drei kleine Erkenntnisse dazu, was diese Begegnung mit Jesus ausmachen kann. Mal sehen, wer. Unten, Elke, unten schieben, ne? Genau.
Sie hatten diese neue Perspektive. Sie wussten, es ist nicht umsonst, sich für das Gute einzusetzen, denn das Gute gewinnt. Sie hatten keine Angst mehr, etwas zu verlieren. Keine Angst, selbst zu kurz zu kommen. So konnten sie anfangen, wie Jesus, den anderen höher zu achten als sich selbst. Den anderen zu lieben, ohne etwas zurückzufordern.
Durch die Begegnung mit Jesus.
Sie waren mutig, sie hatten keine Angst mehr vor dem Tod. So konnten sie mutig handeln, in vollem Gottvertrauen. Sie verließen sich nicht länger auf ihre eigene Stärke, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Alles ist möglich.
blieben geduldig. Sie gaben nicht auf, selbst wenn alles verloren schien, im Gefängnis, in Verfolgung. Und sie hielten geduldig fest an den Versprechen von Jesus, obwohl keiner von ihnen zu Lebzeiten alle Versprechen in Erfüllung gehen sah. Die Jünger waren fast nicht wiederzuerkennen.
Zum Beispiel Petrus, der nach der Verhaftung von Jesus zu viel Angst hatte, um zuzugeben, dass er auch einer von den Jüngern war, wird später trotz Gefängnis und Todesdrohung nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Er heilt Kranke, predigt vor Tausenden von Zuhörern in Jerusalem und lässt sich von den religiösen Eliten nicht einschüchtern, wofür er am Ende sogar hingerichtet wird. Thomas, der nicht glauben wollte, der ungläubige Thomas, dass Jesus wieder lebte, bis er ihn selbst berühren konnte, zieht später nach Indien, um den Menschen von Jesus und seiner Auferstehung zu erzählen. Matthäus, ein ehemaliger Steuereintreiber und Betrüger wie Zachäus, schreibt alles auf, was er mit Jesus erlebt hat, damit wir es heute lesen können. Auch diese Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Das ist dauerhafte Hoffnung. Ein echter Lebensmut. Und ich glaube, dass dieses Ostererlebnis eine Begegnung und ein Erkennen mit und von Jesus auch der Wendepunkt in meiner und deiner Hoffnungslosigkeit sein, die sich immer wieder wie ein Schatten über uns und über unser Leben setzen und ziehen will. Ich wünsche mir und euch dauerhafte Auferstehungshoffnung, viel Perspektive, Mut und Geduld. Und das hatten wir auch gestern Abend bei dem Konzert nach 3 Jahren voller Hoffnung mit dem Max Giesinger. War ein schönes Konzert. Amen.